SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Tina Siegmann. Die Corona-Inzidenz. Der Maßstab seit Monaten. 35, 50, 100 oder 200. Je nachdem gelten und galten bestimmte Einschränkungen. Das könnte sich ändern. Stattdessen soll unter anderem die Belastung in den Krankenhäusern als ein neuer Maßstab im Infektionsschutzgesetz eingeführt werden. Das war heute Thema beim sogenannten Corona-Kabinett, das sich zum ersten Mal nach der Sommerpause getroffen hat. Claudia Deeg hat SWR1-Korrespondentin Eva Ellermann in Berlin gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass die Inzidenz kippt.
Na, das ist schon ziemlich wahrscheinlich, weil das Corona-Kabinett dem Bundesgesundheitsminister Spahn auch gefolgt ist in der Sache und sich dafür ausgesprochen hat, dass dieser Inzidenzwert 50 aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen wird. Die SPD-Fraktion ist auch dafür, fragt sich nur, ob das auch alles so schnell geht, wie Spahn gesagt hat, also noch vor der Bundestagswahl. Auf jeden Fall hat der Bundesgesundheitsminister jetzt mal den Auftrag bekommen, einen Gesetzentwurf vorzulegen.
Und wie könnte das dann aussehen mit so einem Richtwert für die Krankenhäuser?
Ja, das könnte genau der Knackpunkt werden, wie das definiert wird, diese sogenannte Hospitalisierungsrate. Im Moment liegt diese Quote laut Bundesgesundheitsministerium bei 1,3 pro 100.000 Menschen innerhalb von 7 Tagen. Das heißt, 1,3 Corona-Infizierte müssen ins Krankenhaus. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie lag diese Quote in Deutschland bei über 10. Also war doch ein gewisser Unterschied. Allerdings muss man sagen, steigen die Inzidenzen, steigt auch wieder die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und auch die, der auf den Intensivstationen, siehe Nordrhein-Westfalen, da ist die Inzidenz wieder über 100 als erstes Bundesland im Moment. Und es gibt auch wieder mehr Patienten in den Krankenhäusern.
Sie haben es angedeutet, es könnte, wenn alles glatt geht, noch vor der Bundestagswahl kommen. Ist das dann eine rein politische Entscheidung oder gibt es tatsächlich auch eine wissenschaftliche Grundlage, also von Virologen oder anderen Wissenschaftlern?
Das ist natürlich eine politische Entscheidung, aber man muss sagen, das Robert-Koch-Institut und sein Chef Lothar Wieler sagen, die Inzidenzzahl bleibt eigentlich ein wichtiges Frühwarnsystem. Das Robert-Koch-Institut sagt, wir müssen gucken nach den Fallzahlen, aber auch nach der Schwere der Krankheitsverläufe, also wie viele müssen ins Krankenhaus oder vielleicht sogar auch intensivmedizinisch behandelt werden. Und es geht auch darum, wie belastet ist das Gesundheitssystem. Nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz hatte Bayerns Ministerpräsident Söder allerdings schon eingestanden, die Glücksformel dafür, wie die Corona-Pandemie jetzt am besten beurteilt werden kann, die ist eben noch nicht gefunden.
Und was sagen Kritiker? Da werden ja jetzt nicht alle begeistert sein, weil die Inzidenz ist ja schon ein Maßstab, an dem wir uns lange orientiert haben.
Ja klar, es gibt zwar mehr geimpfte Menschen, aber auch die können natürlich die Infektion weiter verbreiten und tun das auch. Kinder können noch gar nicht geimpft werden und sind darauf angewiesen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben und damit auch die Ansteckungsmöglichkeiten, vor allen Dingen auch wegen der ansteckenderen Delta-Variante, also grundsätzlich eine völlige Abkehr von der Inzidenzrate kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Die 7-Tage-Inzidenz für Rheinland-Pfalz heute liegt im Schnitt bei 52. Die Neuansteckungen steigen rasant und die ansteckende Delta-Variante verbreitet sich rasend schnell. Das ist gefährlich vor allem für die Ungeimpften. Aber die Frage ist auch, wie gut die Geimpften noch geschützt sind, denn der Schutz durch die Impfung wird irgendwann schwächer werden. Frage an Professor Christine Falk, die Präsidentin des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Wird die dritte Corona-Impfung, eine sogenannte Booster-Impfung, als Auffrischung schon in diesem Herbst nötig?
Das hängt davon ab, über welche Gruppe wir reden. Sie ist für die Normalbevölkerung sozusagen, die jetzt zweimal geimpft ist, nicht notwendig. Denn da sehen wir, dass da ein sehr guter Impfschutz besteht. Aber es gibt Gruppen wie Organtransplantierte, Menschen mit Immundefekten oder unter Immunsuppression, bei denen es auf jeden Fall eine dritte Impfung braucht. Da wird die Diskussion gerade schon durch sehr viel klinische Studien unterstützt. Bei den Hochbetagten, also der ersten Prioritätsgruppe, die wir mal hatten, ist es auch so, dass man sieht, dass da der Impfschutz mit der Zeit ein wenig abfällt, so nach 9 Monaten, einem Jahr etwa. Und da könnte man auf Nummer sicher gehen und die Hochbetagten auch noch mal mit einer dritten Impfung schützen. Also hängt es da sehr davon ab, über wen wir sprechen. Spezielle Gruppen macht es Sinn, sich um eine dritte Impfung Gedanken zu machen, aber nicht generell für die Normalbevölkerung, die zweimal geimpft einen sehr guten Impfschutz hat.
Die vierte Corona-Welle rollt. Und die Kinder- und Jugendärzte schlagen Alarm. Denn in diesem Herbst werden sich sehr viele Kinder mit Corona anstecken. Und das wird nicht immer ohne Symptome oder nur leicht verlaufen. Es wird auch schwere Krankheitsverläufe geben. Das zeigt die Entwicklung in den USA. Dort füllen sich Kliniken mit kleinen Patienten, die schwer an Covid erkrankt sind. Und das wird auch bei uns so kommen, sagt der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz, Dr. Lothar Maurer aus Frankenthal.
Befürchte, dass die Rate unter Schülern ansteigen wird, was sie jetzt schon tut. Das heißt, die Bundesländer, die mit der Schule angefangen haben, sehen ja unter Jugendlichen steigende Raten an Covid-19-Infektionen. Die Jugendlichen sind halt dann auch ansteckend für andere. Von daher gibt es dann auch wieder ein Problem, auch wenn zum Glück seltener ernste Reaktionen kommen. Aber wenn genug erkranken, wird es auch dann höchstwahrscheinlich genug geben, die ernsthaft erkranken.
Ernsthafte Covid-Erkrankungen von Kindern. Seit die aus Indien stammende Delta-Variante auf der Welt grassiert, trifft es nun auch die Kleinsten, von denen es bislang immer hieß, sie müssten nicht mit schweren Verläufen rechnen. Doch die USA schlagen Alarm. Die ernsthaft erkrankten Patienten werden immer jünger, bekämen schwere Lungenentzündungen, müssten gar notbeatmet werden. Um eine ähnliche Entwicklung in Deutschland zu vermeiden, helfe nur das zügige Impfen von Kindern und Jugendlichen. Die STIKO-Empfehlung, Kinder ab dem 12. Lebensjahr gegen Corona zu impfen, helfe dabei sehr, so Dr. Lothar Maurer, Sprecher der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz.
Natürlich bin ich froh. Die STIKO ist ja für uns das Organ, was wissenschaftlich Impfempfehlungen untersucht. Das oberste Gericht hat ja schon festgestellt, dass die STIKO-Empfehlungen der medizinische Standard sind. Und wenn die STIKO sagt, wir sollen impfen, dann kann ich nach dem medizinischen Standard empfehlen, die Impfung durchführen zu lassen.
Und dieser Empfehlung kommen viele Eltern nach, so die Erfahrung des Kinderarztes aus Frankenthal. Die Praxis ist jeden Nachmittag gut gefüllt mit impfwilligen Kindern und Jugendlichen, aber auch deren Eltern, die es bislang versäumt haben, sich impfen zu lassen. Starke Impfreaktionen bei den Kindern hat der Frankenthaler Kinderarzt dabei noch nicht beobachtet.
Also Impfreaktionen wie im Erwachsenenbereich, mal selten Kopfweh, Fieberreaktionen, mal müde. Schwere Nebenwirkungen zum Glück haben wir bis jetzt keine gesehen.
Dr. Lothar Maurer ist auch ganz klar für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen direkt an den Schulen.
Wenn die Eltern dann sich dafür entscheiden, impfen zu lassen, wenn eine kurze ärztliche Beobachtung über 15 Minuten möglich ist, dann bin ich dafür, dass jeder, der sich impfen lassen will, die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen.
Selbst die Kleinsten unter 12 Jahre würde er impfen lassen, wenn es einen zugelassenen Impfstoff für sie gäbe.
Wenn ich Kinder in dem Alter hätte, meine Kinder würde ich impfen. Ich habe meine schwangeren Töchter schon in der 20. Schwangerschaftswoche geimpft, wo die STIKO auch noch gezögert hat. Weil je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist, wenn sie Covid-19 bekommen, desto höher die Komplikationsrate.
Corona und die Alten. Für alte Menschen war und ist Corona eine tödliche Gefahr. Fast 92.000 Menschen sind an dem Virus in Deutschland bislang gestorben. Die meisten waren älter als 70. Besonders dramatisch war und ist die Situation für die Millionen Pflegebedürftigen. 2 Millionen Menschen werden von ihren Angehörigen zu Hause versorgt. Der Sozialverband VDK klagt an, dass die Politik diese Menschen in der Pandemie vergessen habe. In den vergangenen Monaten habe der Fokus zu sehr auf der Situation in den Pflegeheimen gelegen. Erstmals hat der Verband im Frühjahr in einer groß angelegten Umfrage die Situation von Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen ermittelt. Heute wurde die Studie veröffentlicht. Jan Zimmermann fasst die Ergebnisse zusammen.
Was einige schon ahnten, ist jetzt in einer Studie belegt. Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen haben in den vergangenen Monaten sehr gelitten. Viele Ängste bestimmten den Alltag.
Für die Menschen war in den vergangenen Monaten vor allem die Einsamkeit und die Angst vor einer Infektion eine Riesenbelastung.
So Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VDK. 2/3 der meist älteren Personen sorgten sich, dass sich ihre Pflegesituation verschlechtern könnte, wenn zum Beispiel Helfende, auf die sie angewiesen sind, sich infizieren und erkranken. 81% der Pflegebedürftigen und 87% der Angehörigen mieden in der Folge den Kontakt zu Dritten außerhalb des eigenen Haushalts.
Für die Betroffenen ist diese Isolation wirklich eine ganz schwierige Situation, weil sie sich nicht mehr austauschen können, weil sie kein anderes Gesprächsthema vielleicht mehr haben als die Situation eben zu Hause und den Alltag. und genau eben auch mal sich austauschen zu können, vielleicht mal ein bisschen Zuspruch zu kriegen, vielleicht mal über ein ganz anderes Thema zu sprechen, ist natürlich schon wichtig, um auch eine Entlastung zu kriegen.
Doch viele Entlastungsmöglichkeiten, wie die Tagespflege, brachen vielerorts in den vergangenen Monaten weg. Auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung mussten schließen. Über 70% der Befragten fühlten sich psychisch stark belastet, mit dauerhaften gesundheitlichen Folgen. Der Sozialverband VdK fordert von der Regierung einen Krisen- und Katastrophenplan, nachdem in Notlagen zum Beispiel Kommunen die Versorgung zu Hause sicherstellen sollen.
Und das meint wirklich alle Arten von Katastrophen. Wenn eine Pandemie kommt und Angebote wegfallen, braucht es eben dafür eben ein Backup. Dann braucht es von den Kommunen zum Beispiel Angebote, die da zur Verfügung stehen.
Für die Angehörigen müsse es zudem mehr finanzielle Unterstützung geben. Beispielsweise einen Anspruch für jeden auf Pflegezeit mit Lohnersatz und vor allem ein höheres Pflegegeld, mit dem Betroffene Unterstützungsleistungen bezahlen können. Dazu VdK-Präsidentin Verena Bentele.
Wir wollen für ein höheres Pflegegeld klagen, wenn es sein muss, bis zum Bundesverfassungsgericht, weil wir sagen, die Bundesregierung muss sich an ihre eigenen Regeln halten. Es war eine Überprüfung des Pflegegeldes 2020. Da wurde dann festgestellt, man müsste es um 5% erhöhen, um der Inflation sozusagen da den Ausgleich zu schaffen. Das ist nicht passiert.
Über 3 Millionen Menschen würden davon wohl profitieren. So viele werden zu Hause gepflegt. In den meisten Fällen von den Angehörigen alleine.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.